Sie kommen in Bussen und Zügen. Sie lassen ihr Zuhause und oft auch geliebte Menschen zurück. Flüchtende Menschen aus der Ukraine. Sie fliehen vor Putins Krieg. Wie geht Sachsen damit um?
LVZ, unsere Story. Der Podcast, der hinter die Recherche blickt.
Ich begrüße euch zu einer neuen Folge LVZ, unsere Story. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Nicole Gschiewa von der Leipziger Volkszeitung und in unserem Podcast schauen wir hinter die Recherche. Hier spreche ich mit unseren Reporterinnen und Reporter über das, was euch da draußen in dieser Woche bewegt. Der russische Krieg in der Ukraine hält uns weiter in Atem. Viele Menschen sind gezwungen zu flüchten und deswegen spreche ich heute mit zwei Kollegen darüber, welche Rolle Sachsen dabei übernimmt und wie die Situation hier in Leipzig und in Sachsen von Geflüchteten ist.
Wie Sachsen ukrainische Geflüchtete unterbringen will. Die Landesregierung rechnet mit mehr Schutzsuchenden aus der Ukraine. Das stellt den Freistaat vor Probleme. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Leipziger Erstaufnahme.
Kai Kollenberg ist Chefkorrespondent der LVZ, hat den Durchblick in Sachen sächsische Landespolitik und ist gerade mein erster Gast und sitzt mir gegenüber. Hallo Kai.
Hallo Nicole.
Schön, dass du hier bist. Genau, wir tauchen jetzt mal direkt ein. Es sind eher Hintergrundinfos, die du uns heute liefern wirst, anstelle einer großen Geschichte. Wie läuft es denn ab mit der Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine?
Naja, sagen wir so, der Freistaat, die Landesregierung bemühen sich, dass das irgendwie Hand und Fuß hat, was man da macht. Aber ehrlicherweise sind in den letzten Tagen ein paar Probleme aufgetreten. Man kann vielleicht ganz allgemein sagen, also alle ukrainischen Geflüchteten, die jetzt kommen, sollen möglichst schnell untergebracht werden. Und man hat sich dazu entschieden, diejenigen, die sich sozusagen über die staatlichen Stellen melden, erstmal in den Erstaufnahmen unterzubringen. Zunächst war das die Leipziger Erstaufnahme im Stadtteil Mokau. Aber die läuft voll, die ist auch jetzt schon voll an dem Tag, an dem wir aufnehmen. Und deswegen werden die Geflüchteten jetzt schon wieder auf die anderen Erstaufnahmeeinrichtungen in Dresden und in Chemnitz verteilt. Aber auch die laufen voll und so richtig hat Sachsen momentan keine Idee, wo man die anderen Geflüchteten unterbringen soll. Es geht dann darum, dass die Kommunen die aufnehmen sollen. Da sollen auch schon in diesen Tagen die ersten hinverteilt werden. Allerdings weiß man gar nicht, wie groß die Kapazitäten in den Kommunen, in den Städten, in den Gemeinden, in den Landkreisen sind und wie schnell man weitere Kapazitäten braucht, weil der Flüchtlingsstrom hört ja nicht auf, es kommen ja immer mehr Leute.
Wie läuft denn überhaupt die Unterbringung? Also wo kommen die meisten Flüchtlinge unter?
Das ist eine gute Frage. Also man weiß, dass mehrere tausend Flüchtlinge jetzt in den Erstaufnahmen sind. Man weiß aber nicht, wie viele Ukrainer und Ukrainerinnen bei Privatleuten untergekommen sind. Man hat es ja in den ersten Tagen des Einmarschs von Russland in der Ukraine gesehen, dass ganz viele über Privatkontakte geflohen sind, über Privatkontakte nach Sachsen gebracht wurden. Und momentan weiß der Freistaat überhaupt nicht, wie viele Hunderte oder Tausende Menschen schon bei Privatleuten zur Untermiete oder in leerstehenden Wohnungen von Privatleuten oder bei Verwandten in Sachsen untergekommen sind. Das ist vollkommen unklar. Und jetzt muss man mal schauen, dass in den nächsten Tagen all diese Leute sich registrieren lassen bei den Kommunen. Da gibt es schon Aufrufe, dass sie sich melden sollen, weil sie haben ja einen Schutzstatus. Die müssen sich nicht für ein Asylverfahren anmelden. Sie genießen den Schutzstatus schon jetzt als Kriegsflüchtlinge. Und wenn sie sich anmelden und nur dann, bekommen sie auch finanzielle Hilfe vom Staat.
Mhm. Weißt du, wie viel Geld dafür eingeplant ist vom Staat?
Also es ist so, dass im letzten Jahr waren es pauschal für jeden Asylbewerber, den die Kommunen bekommen haben, als sozusagen Ausgleich für Unterbringung und Verpflegung waren es über 10.000 Euro. Es wird auch jetzt wahrscheinlich sich in dieser Größenordnung bewegen. Der Freistaat hat zugesagt, dass alle Kommunen nicht auf den Kosten für die Unterbringung und für die, ich sag mal, Verpflegung der Ukrainerinnen und Ukrainer sitzen bleiben. Wie viel ein Geflüchteter bekommt vom Staat, das ist sehr abhängig von der individuellen Situation. Also hat der Kinder dabei? Wie alt sind die Kinder? Das kann man so pauschal nicht sagen. Aber auch hier gilt, natürlich bekommen sie dann eine Sozialleistung, weil sie sind als Geflüchtete anerkannt und werden deswegen auch unterstützt.
Wie läuft es denn in den einzelnen Kommunen eigentlich ab gerade?
Naja, man hat in Leipzig gesehen, die haben ja, die Stadt Leipzig hat im Rathaus sozusagen die Registrierungsstelle eingerichtet für die Ukrainerinnen und Ukrainer, damit die sich dort eben registrieren lassen können. Und das ist war eine sehr lange Schlange in den letzten Tagen, die sich davor, die davor entstanden ist. Und jetzt muss man mal gucken, ob man das wirklich so schnell abarbeiten kann, wie es alle versprochen haben. Auch jetzt hören wir oder höre ich, dass es da wohl eigentlich auch einen Bearbeitungsstau geben wird, weil viele der Kommunen auch noch gar nicht diese Software haben oder mit der Software umgehen können, die es dafür braucht.
Wir haben ja schon einige Asylbewerberinnen und Bewerber untergebracht. Was ist denn mit diesen Menschen?
Es gibt den Unterschied, dass Menschen, die sich jetzt sozusagen mal Asyl ersuchen in Deutschland, die müssen erstmal die kommen auch erstmal in die Erstaufnahmeeinrichtung. Im Unterschied zu den Ukrainerinnen und Ukrainern müssen die aber da bleiben, weil die haben eine Wohnsitzpflicht, also die müssen dann in Leipzig, in Dresden und in Chemnitz in der Erstaufnahme bleiben und dürfen erst an die Kommunen, abverteilt werden oder in die Kommunen dann geschickt werden, um da unterzukommen, wenn über den Asylstatus entschieden ist. Und das kann mehrere Monate mitunter, vielleicht auch nur Wochen dauern, aber während die Ukrainer relativ schnell aus der Erstaufnahme abverteilt, doofes Wort, werden können, sitzen da die anderen Asylbewerber ein bisschen länger.
Worin liegt denn der Unterschied?
Wie ich schon sagte, die EU hat sich entschieden, die Innenminister der EU den ukrainischen Geflüchteten den Schutzstatus generell zu gewähren, weil sie eben Kriegsflüchtlinge sind. Das heißt, sie müssen nicht nachweisen, dass sie Gründe haben, das Land zu verlassen, wie das bei anderen Asylbewerbern der Fall ist. Die müssen ja nachweisen, dass sie einen gewissen Schutzstatus haben, damit sie in Deutschland bleiben können. Das müssen die Ukrainer nicht. Die sind quasi sofort anerkannt als Geflüchtete, können arbeiten, bekommen deswegen ja auch eine Wohnung gestellt, deren Kinder sollen in die Schulen und die Kitas kommen. Da läuft die Integration sozusagen automatisch an, während das bei den anderen Asylbewerbern davon abhängt, ob sie als Asylbewerber anerkannt werden.
Weil du es eben gerade auch angesprochen hast, gibt es denn schon Pläne zur Integration?
Der Freistaat Sachsen hat deutlich gemacht, dass man die ukrainischen Kinder relativ schnell in die Schulen geben will. Da gibt es ja auch schon, wie ich sozusagen auch privat hatte, schon die ersten Fälle, wo das schon passiert ist. Da muss man jetzt mal gucken, wie schnell das insgesamt geht. Das ist ja auch eine Kostenfrage, aber ehrlicherweise haben alle aus der Landesregierung gesagt, die Ukrainer sollen sich so schnell wie möglich integrieren. Sie sollen so schnell wie möglich einen Arbeitsplatz vermittelt bekommen, wenn sie das möchten. Sie sollen so schnell wie möglich einen Kita-Platz und einen Schulplatz bekommen. Also da gibt es nicht dieses monatelange Abwarten, wie es beispielsweise vielleicht bei einer Flüchtlingsfamilie im Jahr 2015, 2016 war.
Wie sollten denn Geflüchtete, falls jemand hier gerade unter den Hörerinnen und Hörer ist, der vielleicht auch geflüchtete Menschen aufgenommen hat, wie sollten denn geflüchtete Menschen am besten vorgehen?
Als elementarsten ist, dass sie sich halt registrieren lassen bei der Kommune. Das heißt, bei der unteren Asylbehörde, das ist einfach die Stadt, da sollte man hingehen. In Leipzig ist es, im Rathaus, um zu sagen, hier, ich bin jetzt in Deutschland, ich bin geflohen aus der Ukraine, damit dann auch die ganzen Geldleistungen fließen können, damit sie auch den offiziellen Status haben und damit man auch weiß, dass sie da sind. Weil wenn man bisher irgendwie privat untergekommen ist, dann weiß halt, wie gesagt, niemand, wie viele sind das, wo sind die untergekommen und wer braucht eigentlich noch Unterstützung außer den Ukrainerinnen und Ukrainern, die wir in der Erstaufnahme registriert haben. Also ganz wichtig ist, wenn Sie jemanden aufgenommen haben oder wenn jemand privat untergekommen ist, bei der Kommune melden, nur dann kann finanziell geholfen werden.
Denkst du denn, dass es gut organisiert ist alles?
Ach, das ist die Frage. Also wir haben ja schon gehört, dass es in der Leipziger Erstaufnahme in Mokau Probleme gab mit der Versorgung und mit dem Prozess, wie die Leute da ankommen, ob sie relativ lange in der Kälte warten mussten beim Corona-Test oder nicht. Wir hören jetzt, dass die Schlangen sehr lang sind in den Kommunen. Die Kommunen sind auch ein bisschen meines Erachtens überfordert, jetzt so schnell Kapazitäten zu finden. Da kann man sich schon fragen, warum ist das eigentlich so? Also man hat ja die Erfahrung im Jahr 2015, 2016 gemacht, dass man relativ schnell eine Unterkunft für Dutzende Menschen, hunderte Menschen finden muss. Also das finde ich schon ein bisschen befremdlich, dass man sich jetzt so schwer tut, bei einer ähnlichen Situation mit den Erfahrungen Erfahrungen aus den vergangenen Jahren.
Gibt es denn schon eine Prognose?
Du meinst, wie viel Flüchtlinge ankommen?
Genau, richtig.
Da tut sich die Landesregierung so ein bisschen schwer. Man hat tagelang gesagt, man könne das nicht so genau prognostizieren. Und das ist auch eigentlich jetzt noch der Fall. Man hat aber jetzt mal die Annahme getroffen, dass es Minimum bis zu 5.000 Menschen sind aus der Ukraine, die in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt unterkommen werden. Das wären dann insgesamt 65.000 Menschen. Das sind annähernd so viele wie im Jahr 2015 folgende. Und da muss man mal schauen. Michael Kretschmer hat schon gesagt, das ist sozusagen die Minimumannahme. Es könnten auch deutlich mehr werden. Und dann wären es wirklich mehr als bei der sogenannten Flüchtlingskrise vor 7 Jahren, die Sachsen unterbringen muss. Und das ist dann schon eine Herausforderung. Da sind Kosten mit verbunden, die man eigentlich nicht eingeplant hatte. Das ist natürlich auch, da ist man auch abhängig von der sächsischen Zivilgesellschaft, dass die sich kümmert. Die Kommunen haben gesagt, alleine schaffen wir das gar nicht. Wir sind da angewiesen auf Unterstützerkreise, auf Hilfsvereine. Und da kann man sich dann schon fragen, ob das alles so gelingt, wie man sich das vornimmt.
Wir hoffen mal, dass es gelingt, denn damit wären bestimmt ganz schön vielen Menschen geholfen, die jetzt gerade eben auf der Flucht sind. Vielen Dank dir, Kai, für diesen Einblick und für diesen Ausblick dann auch.
Ja, danke dir, gerne.
Ja, mein nächster Gast ist jetzt Björn Meine. Er war mit Sebastian Gemko unterwegs am Wochenende, nämlich durch Polen an die ukrainische Grenze, um da 180 Menschen abzuholen und nach Deutschland zu bringen. Davon wird er berichten und von der Erstaufnahme in Mokau.
4 Busse und ein Minister. Gemko holt 180 geflüchtete Ukrainer nach Leipzig. Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemko hat am Wochenende mit 4 Bussen und mehreren Helfern gut 180 Menschen von der polnisch-ukrainischen Grenze nach Leipzig geholt. Innerhalb von 2 Tagen wurde die Tour organisiert.
Vor mir sitzt jetzt mein Kollege Björn Meine. Hi Björn, schön, dass du da bist.
Hallo Nicole.
Und dann tauchen wir mal schon mal in deine Geschichte ein. Wie ist denn die Reise für dich gewesen? Und von Leipzig nach Polen und wieder zurück.
Ich habe am Donnerstagnachmittag die Anfrage bekommen, ob ich dabei sein will. Und Freitag früh um 4 ging es schon los. Es war für mich aber eigentlich sofort klar, dass ich da mit muss. Und es war dann eine sehr intensive Reise mit extrem vielen Eindrücken in nicht mal 48 Stunden. Und ich muss sagen, dass das 2 Tage waren, die mich auch persönlich sehr geerdet haben. Und es gab sehr viele emotionale Momente.
Da würde ich auch noch mal später drauf kommen. Zunächst würde ich gerne erstmal auf die Chronologie eingehen oder das Ganze von dir chronologisch erzählen lassen. Wie kam es überhaupt zu dieser Reise? Sebastian Gemko hat sie organisiert.
Genau, Sebastian Gemko hat die privat organisiert, also nicht als Minister, sondern als Privatperson. Die beste Freundin seiner Frau heißt Katharina und es ist eine gebürtige Ukrainerin. Und Katharina lebt schon lange hier, die hat in Leipzig studiert, ist hier auch eingebürgert, spricht perfekt Deutsch, arbeitet hier in einer Steuerkanzlei. Und sie hat am Dienstag voriger Woche zusammen mit der Frau von Sebastian Gemko schon einen Teil ihrer Familie, die noch in der Ukraine war, von der slowakisch-ukrainischen Grenze geholt. Und seitdem leben ihre schwangere Schwägerin, also die Schwägerin von der Katharina und die 2 Jahre alte Tochter dieser Schwägerin bei den Gemkos zu Hause. Ihre Eltern hat die Katharina selbst bei sich zu Hause aufgenommen. In einer Einzimmerwohnung leben die mit ihr zusammen jetzt. Und ihr Bruder ist zum Kämpfen in der Ukraine geblieben. Die ganze Familie stammt ursprünglich aus der Ostukraine und ist 2014 schon mal geflüchtet nach Irpin. Die Stadt ist bekannt, ist eine Partnerstadt von Borna und ist zurzeit auch viel in den Medien, weil dort ziemlich heftige Kämpfe geschehen sind und immer noch geschehen. Jetzt also die 2. Flucht für diese Familie und Minister Gemko hat mir erzählt, dass ihn das alles sehr mitgenommen hat, also diese persönliche Betroffenheit durch die Katharina und ihre Familie. Er hat mir erzählt, dass er auch wegen dieses Krieges nicht mehr richtig schlafen kann und dass er einfach was tun wollte und nicht einfach hier einfach wartet oder einfach nur auf den üblichen Dienstwegen was unternimmt. Der hat dann Kontakt zu Matthias Hammer aufgenommen. Das ist ein Sozialunternehmer aus Taucha. Und dieser Herr Hammer hat sich wohl spontan bereit erklärt, 4 Busse auf eigene Kosten zu mieten, um Leute aus der Ukraine zu befördern. Die Johanniter in Leipzig haben Essen- und Trinkpakete für 200 Leute gepackt. Also 200 Leute passen ungefähr in 4 Busse. Und das St. Elisabeth Krankenhaus hat eine Ladung Medikamente noch zur Verfügung gestellt. Und ja, diese gesamte Planung ist am Mittwoch hat die begonnen und Freitag früh ging's los. Also ziemlich schnell organisiert das Ganze.
Wahnsinn, das ist ja erstmal echt ein Mammutakt. Aber trotzdem nochmal kurz die Frage, hat Sebastian Gemko nicht als Wissenschaftsminister nochmal ganz andere Möglichkeiten? Und war das nicht vielleicht auch ein bisschen aktionistisch von ihm?
Also von Aktionismus würde ich reden, wenn man hinterher hätte sagen müssen, viel heiße Luft um nichts. Aber am Ende sind ja 180 Leute nach Leipzig gebracht worden, die weg wollten. Die wurden übrigens über die Netzwerke, also zum einen von Gemko selber, auch von anderen Begleitern, übrigens schon alle in private Unterkünfte vermietet, diese 180 Leute. Die sind also nicht mehr in der Erstaufnahme. Die Gegenfrage wäre also, was wäre denn mit den Leuten passiert, wenn der Minister das nicht gemacht hätte? Ich war aber auch erst unsicher und dachte, man kann doch jetzt nicht einfach irgendwie auf blauen Dunst da irgendwie losfahren und darauf hoffen, dass alles klappt. Aber ein bisschen Vorplanung gab es schon, da komme ich auch gleich nochmal zu. Der Rest musste sich dann von alleine ergeben, aber diese Frage, wie kriegt man das eigentlich vor Ort hin, da kommen wir bestimmt nochmal drauf. Das andere ist, Minister Gemko hat auch in seinem eigenen Ressort schon ein paar Hebel in Bewegung gesetzt. Er hat Kontakt zu Hochschulen und Forschungseinrichtungen aufgenommen. Es wird ein Stipendium für ukrainische Studenten geben. Sachsens Studentenwerke stellen Wohnheimplätze zur Verfügung, 420 Stück. Also auch sozusagen auf seinem Ressortposten war jetzt deswegen nicht untätig. Und vielleicht an der Stelle noch eins. Wir sehen ja in diesen Tagen, dass private Initiativen sehr gut funktionieren. Also es gibt ein wahnsinnig hohes und auch schnelles bürgerschaftliches Engagement. Und das braucht es auch. Deswegen finde ich es absolut okay, auch wenn es ein Minister ist, der sowas privat macht, auch aus einer persönlichen Betroffenheit heraus macht. Also einfach was Konkretes tut, anstatt in irgendwelchen Büros oder Meetings zu sitzen und drüber zu reden, was man jetzt machen müsste. Einfach losfahren. Wenn manche Behörde in Sachsen so unterwegs wäre wie Ehrenamtliche in Sachsen, in Deutschland, auch in Polen, dann wären wir schon weiter.
Ich glaube, da sagst du was ganz Richtiges. Da hat uns ja auch Kai Kollenberg schon ein bisschen was zu erzählt. Jetzt aber wieder zurück dazu. Du hast jetzt schon ein paar Sachen angemerkt, die du gerne noch auch erzählen möchtest. Du hast gemeint, dass da ganz viel Vorarbeit geleistet wurde. Was meinst du damit?
Also Vorarbeit in dem Sinne, dass man natürlich sowas organisieren muss. Aber du kannst nur sehr bedingt konkret organisieren, wer steigt wann in diesen Bus ein oder in diese 4 Busse. Also es war gar nicht so einfach, diese Busse voll zu kriegen. Es gibt in Polen zurzeit schätzungsweise 1 Million Geflüchtete und an dem Wochenende, als wir dort waren, waren es auch schon mehrere hunderttausend. Viele wollen aber in Grenznähe bleiben, die hoffen, dass der Krieg bald vorbei ist und sie wieder nach Hause können. Es wollen natürlich auch nicht alle nach Leipzig. Also du hast da Hunderttausende, die ungeordnet irgendwo über irgendeinen Grenzübergang kommen. Und du hast auch viele Hilfstransporte, die unterwegs sind. Aber es kann keiner mit großem Vorlauf planen und sagen, wir holen dann und dann da und da 200 Leute ab, die nach Leipzig wollen. Das verteilt sich über viele Sammelpunkte. Wir waren auch an vielen Sammelpunkten, haben an vielen Orten Leute eingesammelt, abgeholt. Die Katharina, von der ich schon erzählt habe, also die beste Freundin von der Frau, von Minister Gemko, die hatte vorher auch Kontakt zu Hilfsorganisationen aufgenommen. Und wir wussten, wie gesagt, von einigen Punkten, wo wir hin müssen, wo sich auch Leute aufhalten. Aber das ist alles sehr dynamisch. Es kann auch passieren, dass irgendein anderer Bus kommt und dann sind die Leute, die wir hätten mitnehmen können, schon wieder weg. Am Ende hat das einen ziemlich hohen logistischen Aufwand bedeutet, aber wie gesagt, 180 Leute waren dann am Ende hier.
Wir sind ja auf eine extrem angespannte humanitäre Situation gestoßen. Wir haben in verschiedenen Unterkünften Hunderte, in anderen Tausende von Menschen vorgefunden, die hier gestrandet sind aus allen Bereichen und aus allen Teilen der Ukraine, die selber nicht wissen, wo sie hin sollen, die mit sich selber noch gar nichts anzufangen wissen, zum Teil traumatisiert sind, in Tränen ausbrechen, insbesondere dann, wenn sie sich dann hier von ihren Angehörigen verabschieden, wenn sie dann zu uns in die Busse steigen.
Okay, krass. Da kann ich mir gut vorstellen, dass da ganz schön viele helfende Hände auch nötig sind. Wer war da dabei, neben jetzt Katharina, die du ja schon häufiger erwähnt hast, vielleicht kannst du davon auch nochmal kurz erzählen.
So viele Leute waren das am Ende gar nicht. Also der Sebastian Gemko hatte noch zwei alte Schulfreunde aktiviert, Konrad und Christian. Dann waren noch dabei Oksana und Ludmilla. Oksana ist eine gebürtige Russin, die in Leipzig lebt, und eine gebürtige Ukrainerin, das ist die Ludmilla. Die wohnen auch beide schon länger hier, die können beide Sprachen sprechen, die brauchen wir einfach zum Übersetzen. Und diese Leute und ich, wenn man so will, haben sich auf diese vier Busse verteilt. Und dann hatten wir noch 8 Busfahrer, auf jedem Bus 2 Fahrer. Und unter den 8 Busfahrern war noch der Piotr, das ist ein Pole, der konnte sprachlich natürlich auch ein bisschen helfen. Die Busfahrer übrigens, die waren ganz toll, das hat man gemerkt, dass denen das sehr nahe ging. Haben sich sehr rührend gekümmert, haben auch Getränke spendiert, heiße Würstchen gemacht. Und es gab eine Situation mit dem 4. Bus, der musste nämlich noch eine Nacht länger bleiben, weil der nicht voll geworden ist oder beziehungsweise völlig leer war noch am Samstagabend. Und dann haben die Katharina und der Konrad waren das, die waren auf diesem Bus mit unterwegs und die haben gemerkt, die Busfahrer sind irgendwie so komisch. Und dann stellte sich raus, also die dachten erst, wir haben keine Lust, noch eine Nacht zu bleiben. Es stellte sich aber raus, die waren sauer, weil es erst hieß, wir fahren jetzt mit einem leeren Bus. Und die wollten auf gar keinen Fall Leute da zurücklassen, sondern wollten auf jeden Fall mit einem zumindest halbwegs gut besetzten Bus zurückfahren.
Ich finde, gerade in so einer Zeit wie jetzt tut es irgendwie total gut, solche Geschichten auch zu hören, wo Menschen einfach sehr viel Mitgefühl zeigen und einfach helfen möchten. Das ist echt schön.
Auf jeden Fall.
Ja, da wir jetzt auch schon häufiger ein paar Tage einfach so genannt haben, würde ich hier gerade nochmal kurz die Info geben. Wir nehmen diesen Podcast gerade am Mittwoch, den 9.3.2022 auf, damit ihr auch Bescheid wisst, wie so die Timeline funktioniert. Genau, Katharina hat auch eine ganz berührende Geschichte. Das hast du eingangs, glaube ich, schon erwähnt. Magst du uns davon auch noch mal ein bisschen berichten?
Ja, die Katharina hat mir von ihrer Oma erzählt und sie hat gesagt, sie möchte nicht, dass sich das Leben ihrer Oma wiederholt für sie selbst. Der Bruder dieser Oma ist im Zweiten Weltkrieg gestorben. Und jetzt ist der Bruder von Katharina im Krieg. Und ja, um den hat sie natürlich Angst. Das ist, sie hat halt auch Kontakt zu ihm hin und wieder, aber nicht so oft. Und ist natürlich in ständiger Sorge. Und mit Blick auf ihre eigenen Eltern, die waren halt, hatte ich ja erzählt, 2014 schon mal geflüchtet aus der Ostukraine nach Irpin. Und der Vater ist auch schon ein bisschen älter, aber hat sich so langsam, arbeitet noch, aber hat sich so langsam auf seinen Ruhestand vorbereitet. Also die Katharina war eigentlich froh, dass die beiden ihre Eltern jetzt sozusagen ihre Rente in Ruhe verleben können und jetzt mussten die sich wieder auf den Weg machen.
Bei all diesen Geschichten, konntest du da überhaupt noch deine Reporterrolle beibehalten?
Also ich habe meine Reporterrolle, glaube ich, in doppelter Hinsicht verlassen. Also ich habe zum einen noch nie so viele komprimierte und emotionale Situationen erlebt. Es hat mich alles extrem angefasst, so wie wenige Sachen vorher, muss ich sagen. Also sowohl im dienstlichen als auch im privaten Kontext. Und zwar vor allem wegen der vielen Mütter und der vielen Kinder. Also es gab eine Situation in so einem Sammellager da an der, also in so einer Sammeleinrichtung an der ukrainischen Grenze. Da war eine Mutter mit ihrem Kind und die standen in der Reihe und haben geduldig gewartet. Das Kind war ganz, ganz artig, ganz brav und hat mit großen Augen diese Halle geguckt, wo diese ganzen Menschen drin waren. Und wenn du da so stehst und das siehst, dann denkst du, da könnte jetzt auch dein eigener Sohn stehen. Und da musste ich mich echt zusammenreißen oder ich musste auch rausgehen. Das war schon sehr, sehr nah und da muss man natürlich sagen, dass man da keine objektive, distanzierte Reporterrolle mehr einnehmen kann. Da ist man einfach dann auch, ja, so angefasst und so betroffen. Und das ist ja nur, das war nur so eine Schlaglicht, ne? So eine Situation, die sich mir eingebrannt hat. Aber es kann natürlich, wenn du da durchgehst, durch die Reihen, wo die ganzen Pritschen liegen, wo die Leute drauf sind, sind ja überall Mütter mit Kindern. Also ich würde sagen 80-90% Mütter mit Kindern. Und das ist natürlich immer was Emotionaleres und vor allem, wenn man dann auch so, ja, seine eigenen Kinder so mit im Hintergrund hat. Mein Sohn ist 4 und der hätte da, wie gesagt, ist mir ungefähr so genauso alt gewesen und das war so ein Moment. Das ist das eine, wo man irgendwie dann nicht mehr der reine Reporter ist und das andere ist, wenn du dann in so einem Bus mit sitzt auf der Rückfahrt, zusammen mit nur noch einem anderen Begleiter, dann kannst du dich auch nicht zurückziehen und sagen, ich bin ja nur der Reporter und ich gucke mir das alles nur an. Die Leute nehmen dich ja als Ansprechpartner wahr. Also die kommen und die fragen dich und dann fängst du natürlich irgendwann an und verteilst da Gummibärchen und Getränke und eine Tüte, wenn wem schlecht ist. Also die Leute sprechen dich halt auch an und in dem Moment bist du Akteur und kein Reporter mehr. Also auch, aber eigentlich nicht mehr hauptsächlich, sondern nur noch nebenbei.
Also bist du quasi wie so eine Doppelrolle dann auch gewesen?
Ja, schon, weil es halt so viele Begleiter, Helfer gar nicht waren.
Ich glaube, das ist für alle sehr verständlich mit der aktuellen Lage, weil man damit auch einfach schwer fertig wird mit allem, was wir hören, sehen und lesen eben. Wenn du dann durch die Reihen gegangen bist und da ganz viele geflüchtete Menschen gesehen hast, haben die dir dann auch was noch erzählt von ihren Gefühlen vielleicht auch? Oder hast du da ein paar Geschichten mitbekommen?
Also Gefühle, da habe ich jetzt nicht so nachgefragt, aber natürlich kriegst du was mit von den Geschichten und die ähneln sich im Prinzip alle. Also das hatte ich schon gesagt, es sind sehr viele Frauen mit Kindern. Wir hatten aber auch behinderte Menschen dabei, Menschen mit Behinderung, die im Rollstuhl saßen, die vielleicht gar nicht mehr weggekommen wären, weil wenn man jetzt die Züge sieht, wie voll die sind, wie voll die Bahnhöfe sind, da hat es einen Rollstuhlfahrer, glaube ich, ganz schwer. Also wir hatten, glaube ich, 2 oder 3 Rollstuhlfahrer. Wir hatten noch ein paar Haustiere mit dabei, einen Hund und 2 Katzen. Die Leute haben alle oder viele teilweise längere, beschwerliche Fluchtwege hinter sich. Sie haben halt fast alle ihren Mann, ihren Vater dort zurückgelassen. Es sind alles sehr europäische Menschen. Die saßen vor kurzem noch zu Hause am Küchentisch, so wie wir. Die waren extrem dankbar, obwohl sie ja auch gar nicht wussten, was sie jetzt eigentlich erwartet. Sie waren sehr, wenn man das so sagen darf, diszipliniert. Also die haben immer wieder gefragt, wenn mal gerade keine Mülltüte da war, wo kann ich mal einen Abfall hin tun? Also auch solche Sachen, wo man sagen könnte, naja, ist doch jetzt eigentlich egal. Nee, gar nicht. Also sehr, sehr ordentlich und diszipliniert. Aber du hast auch gesehen, dass die manchmal halt einfach da saßen und dann rollten da auch ein paar Tränen. Also das war so ungefähr so das Bild, was sich da ergeben hat.
Hast du da persönlich auch manchmal Hemmung nachzufragen?
Also ich hatte Hemmung in dieser einen Sammelunterkunft, als ich da, also wir waren dort 2-mal und als ich das erste Mal da reingekommen bin und dort diese Situation auch erlebt habe, wie ich sie geschildert habe, da hatte ich in der Tat Hemmung überhaupt, irgendwie mein Handy rauszuholen und ein Foto zu machen. Zum einen, weil ich selber so geflasht war, wenn man das so sagen kann, und ja, auch aus Respekt irgendwie. Beim zweiten Besuch habe ich mich dann schon getraut, irgendwie mal 2, 3 Fotos zu machen, aber das ist das eine, wo ich Hemmungen hatte. Und ja, ich sag mal, dabei Leute zu fragen, jetzt nicht unbedingt, da war es eigentlich ganz hilfreich in dem Fall, dass wir nicht die gleiche Sprache gesprochen haben, weil du hast dann sozusagen noch eine Dolmetscherin als Instanz dazwischen. Das ist irgendwie dann nochmal, die federt das so ein bisschen ab, sag mal, dieses Hemmnis. Und mit Blick auf Fotos von den Leuten, die ich dann im Bus gesprochen habe, die habe ich natürlich vorher gefragt, habe denen erklärt, wer ich bin, was ich mache, ob es okay ist, wenn wir das Foto dann auch verwenden, online und Print verwenden. Und die meisten hatten überhaupt kein Problem damit und ja, dann war das okay so.
Es ist gar nicht so einfach, die Leute zum Mitgehen zu bewegen, weil sie zum Teil darauf hoffen, dass sie wieder zurückgehen können. Vielleicht wieder zu ihren Familien, zu ihren Männern, die ausnahmslos alle in der Ukraine geblieben sind. Das heißt, wir finden hier nur Frauen, alte Männer vor, Menschen mit Behinderungen. Und bis jetzt ist es uns gelungen, einen Großteil unserer Kapazitäten in den Bussen mit diesen Menschen zu belegen. Und jetzt versuchen wir noch anderthalb Busse zu füllen und dann hoffen wir, dass wir nach Hause fahren können. Wir haben eine Schwangere dabei, morgen ist Geburtstermin. Wir wollen ganz schnell nach Hause, damit wir sie versorgen können.
Zurück zu eurer Fahrt oder beziehungsweise zur Ankunft eurer Fahrt. Ihr seid dann in die Erstaufnahme in Mokau angekommen. Wie war das dann?
Ehrlich gesagt, erschreckend für mich. Ich hatte eigentlich erwartet, dass wir dort die Bustüren aufmachen, dass die Leute irgendwo reingehen, sich erstmal hinsetzen können und warten, meinetwegen auf ihren Corona-Tests, auf Passkontrollen, Gepäckkontrollen, und so war es aber nicht. Sondern es war zumindest bei diesem ersten Bus, mit dem ich zurückgekommen bin, bei diesem ersten von diesen vier Bussen, war es so, dass die Leute im Prinzip vor die Alternative gestellt worden sind, entweder ihr wartet jetzt nochmal im Bus, Klammer auf, die haben zum Teil schon über 15 Stunden im Bus gesessen, Klammer zu, oder ihr wartet draußen. Und draußen heißt draußen. Also es war kalt um den Gefrierpunkt und die mussten dann draußen darauf warten, dass ihr Corona-Test, dass sie beim Corona-Test drankommen. Das Gepäck wurde auch draußen unter freiem Himmel kontrolliert. Und da habe ich mich schon gefragt, wieso man sowas nicht anders löst. Warum gibt es keinen beheizten Wartebereich in dieser Jahreszeit? Also dass Flüchtlinge kommen, dass Geflüchtete kommen, war ja klar. Sicherlich haben an dem Wochenende sind mehr Flüchtlinge angekommen, als man das gedacht hatte. Aber man hätte darauf irgendwie vorbereitet sein können, finde ich. Und es geht einfach nicht, dass dann da kleine Kinder in Decken gewickelt auf einer Bierbank sitzen. Und das war halt die Situation. Das wurde dann besser gemacht. Die haben dann eine Kantine geöffnet als Wartebereich. Aber man hatte das so nicht vorgesehen. Das war übrigens auch eine Diskrepanz, fand ich, die ist teilweise natürlich so unserer deutschen Gründlichkeit geschuldet und auch unserer Corona-Politik oder der Stringenz, wie wir die Corona-Maßnahmen beachten. Also die Leute kommen aus einer Situation in einer Sammelstation in Polen, wo keine Masken mehr getragen werden. Das ist natürlich epidemiologisch nicht so schön und nicht so gut, aber die sehen halt die Menschen. Die Helfer haben keine Masken, es waren sehr freundliche Helfer, es waren sehr herzliche Leute, die da die Ukrainer aufgenommen haben in diesen Stationen. Sehr wenig Bürokratie vor Ort in diesen Sammelstationen. Und dann kommen die nach so einer langen Busfahrt in Deutschland an. Es ist dunkel, dafür kann keiner was. Es haben alle Leute Masken auf, okay, sie halten sich halt dran. Aber das Bild, was sich dann einem solchen Menschen bietet, ist halt ein etwas Unterkühltes und dann auch im wahrsten Sinne des Wortes Unterkühltes, weil es halt einfach kalt war. Das war mir ehrlich gesagt in dem Moment, als jemand, der diese Leute den ganzen Tag begleitet hat, die ganze Tour begleitet hat, irgendwie so ein bisschen peinlich den Menschen gegenüber, dass die jetzt da so etwas sehr bürokratisch abgefertigt worden sind. Das war nicht die Schuld der Ehrenamtlichen, die da vor Ort sind, sondern das lag natürlich dran, dass die Landesdirektion das nicht richtig vorbereitet hat vor Ort.
Aber die 180 Menschen sind jetzt auch schon privat untergekommen, hast du gesagt?
Die sind privat untergekommen, genau.
Wie hat das funktioniert? Also wo sind sie genau untergekommen?
Das kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, wo die im Einzelnen untergekommen ist. Ich habe da jetzt nicht so eine große Aktie dran gehabt. Also ich weiß, dass eine ältere Frau mit Rollstuhl und Katze in einem Hotel untergekommen ist, in Schkeuditz. Das hatte ich sozusagen noch so ein bisschen über den Verein Ukraine-Kontakt vermittelt, aber die ganzen anderen Vermittlungen, das haben alles Ehrenamtliche gemacht, Leute aus dem Netzwerk von Sebastian Gemko, die ganz viele Leute kennen, und die haben da also richtig gerödelt und schon richtig was erreicht, glaube ich. Das ist sehr gut. Also vielleicht nochmal zu diesen speziellen Fällen, falls das noch interessiert. Also Menschen, die mit Behinderung unterwegs sind und vielleicht dann noch mit einem Tier, die kommen in so einer Erstaufnahme an und die können aber nicht dort mit ihrem Tier bleiben, weil die Erstaufnahme keine Tiere mit aufnehmen kann. Du kannst aber auf der anderen Seite solchen Leuten in so einer Situation, in so einer Fluchtsituation natürlich nicht auch noch ihr Tier wegnehmen. Das waren so ein paar spezielle Fälle, sehr spezielle Fälle, mit denen das Team dieser Hilfstour zu tun hatte, aber das ist in allen diesen Fällen, ich glaube, es waren 3 oder 4 solcher Art, ist es überall gelungen, eine gute Lösung zu finden und eine gute Unterkunft, wo die Leute mit ihren Tieren in einem behindertengerechten Haus, in einer behindertengerechten Wohnung untergekommen sind.
Super, also das ist ja schon mal auf jeden Fall schön zu hören. Ich hoffe, dass es allen Menschen so gehen wird, die noch hier ankommen. Und bedanke mich erstmal bei dir, Björn, für diesen Einblick. Und ich bedanke mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr heute wieder dabei wart. Falls ihr Feedback und Anregungen habt, dann könnt ihr euch gerne an Kai und Björn direkt wenden. Ihre E-Mail-Adressen findet ihr in den Shownotes oder ihr schreibt uns eine Mail über podcast@lvz.de. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch, wenn ihr mögt, und folgt unserem Podcast LVZ unsere Story, um keine Folge mehr zu verpassen. Passt auf euch auf und macht es gut, bis zum nächsten Mal.